Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 110. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Heute ist der 25. Dezember und ich wünsche allen, die heute feiern, frohe Weihnachten. Für mich ist das immer die Zeit im Jahr, an der so gut wie alles in meinem Umfeld herunterfährt. Weihnachten ist eine Zeit, in der man zur Ruhe kommt und in der man häufig mal zurückschaut, aber auch nach vorne. Denn Silvester ist ja auch nicht mehr weit. Wie war dieses Jahr? Und wie möchte ich die kommenden Jahre gestalten? Will ich einfach hoffen, dass alles gut geht? Oder könnte ich anfangen, Dinge bewusster zu gestalten? Genau darum soll es heute gehen. Um die Frage, wie wir nicht nur ein neues Jahr, sondern unser zukünftiges Ich vorbereiten. Was es bedeutet, Verantwortung für den eigenen Körper zu übernehmen, nicht dann, wenn etwas schief geht, sondern schon lange vorher. Und deswegen haben wir heute eine besondere Weihnachtsfolge. Eine, die vielleicht mehr ist als ein Weihnachtsspecial und ein Jahresabschluss, sondern vielleicht ein Startpunkt. Und so eine Special-Folge schreit natürlich auch nach einem Special-Guest.
Experte der Woche.
Mein Gast für die letzte Folge in diesem Jahr ist kein Unbekannter. Im Gegenteil, denn ich habe heute zum dritten Mal Bas Cast bei mir. Für die, die ihn noch nicht kennen, Bas ist Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor, bekannt für seine verständlichen und evidenzbasierten Bücher zu Gesundheit, Ernährung und Psychologie. Mit Der Ernährungskompass hat er eines der erfolgreichsten deutschen Sachbücher der letzten Jahre geschrieben, in dem er wissenschaftliche Studien zur Ernährung klar und alltagsnah zusammenfasst. Und es gibt eine Eigenschaft, die Bas besonders auszeichnet und die auch der Grund dafür ist, warum er bei unseren Hörerinnen und Hörern jedes Mal extrem gut ankommt. Er schaut überall ganz genau hin. Er hinterfragt, prüft, testet und zwar nicht nur theoretisch, sondern oft direkt an sich selbst. Seit unserem letzten Gespräch hat sich bei ihm einiges getan. Und genau deswegen freue ich mich, dass er heute wieder hier ist, um mit uns darüber zu sprechen, was er herausgefunden hat, was sich verändert hat und welche neuen Erkenntnisse ihn gerade beschäftigen. Bas!
Hadi!
Schön, dass du da bist. Es ist das dritte Mal, dass wir uns sehen und du bist mein häufigster Gast. Noch nie ist jemand dreimal gekommen und unterstützt auch seit der ersten Stunde und es ist mittlerweile Tradition geworden, dass du die Weihnachtsfolge bist.
Ja, ich habe mich wirklich gefreut, dass ihr euch gemeldet habt und ich hatte mich länger nicht gemeldet, war so in meinem Buch vertieft, das jetzt endlich fertig ist und jetzt bin ich wieder aufgetaucht und freue mich hier zu sein.
Was hat sich seit unserem letzten Gespräch verändert, gesundheitlich, also mit dem Blick auf das Gesund-Altwerden-Thema? Es ist ein Jahr her, damals haben wir über Alkohol oder kein Alkohol, besser gesagt, gesprochen und es ist ein Jahr, ist jetzt vergangen und für mich hat sich extrem viel verändert, aber was hat sich für dich verändert?
Na, gesundheitlich geht's mir wirklich gut, also ich fühle mich wirklich, wirklich topfit. Das kommt auch daran, das liegt daran, dass, also ich habe jetzt wirklich so ein bisschen mein Training nochmal so geupgradet. Ich trainiere wirklich jeden Tag jetzt, also entweder joggen, ich war heute Morgen joggen und dann meist nachmittags mache ich nochmal so ein bisschen Krafttraining und ich habe auch so ein Stationary Bike,
sehr gut.
So ein Rudergerät und Bike, also ist alles in einem und das mache ich auch ein bisschen, versuche mich auch ein bisschen auf den VO2 Max Test, den ich machen möchte, vorzubereiten, sofern man das kann. Insofern, ich fühle mich körperlich wirklich topfit, was glaube ich gar nicht daran liegt, dass ich den Alkohol weggelassen habe. Ich glaube, da fühle ich nicht so einen Vorher-Nachher-Unterschied. Mm. Es war allerdings für die letzten 2 Jahre war schon zugleich auch eine etwas stressige Zeit, so von dem inneren Druck, unter dem ich stand, weil ich unbedingt dieses Buch fertig schreiben wollte, Vitaminkompass, wo ich so eine Übersicht zu geben versuche über die Supplements, das Für und Wider von Supplements, nicht von Multivitamins über Taurin bis hin zu Astaxanthin etc. Ja. Und das war teilweise etwas, einfach so ein bisschen eine frustrierende, teils auch so ein bisschen so eine quälende Erfahrung.
Wir kommen gleich nochmal auf dein Buch, aber du machst ja intensive Recherchen und tauchst tief in die Wissenschaft ein und benutzt das Bild oder die Analogie mit unseren Zähnen. Ja, wir warten ja nicht ab, bis unsere Zähne verfaulen, sondern gehen zum Zahnarzt, machen regelmäßig Prophylaxe. Alle 6 Monate wird entsprechend empfohlen.
Ich sollte mal wieder hin.
Ich habe einen Termin.
Okay, sehr gut.
Und überträgst es auf unsere Organe, wo wir das nämlich nicht machen. Das spricht mich natürlich an, weil das meine Leidenschaft ist, Prävention und präventive Diagnostik.
Ja.
Und eigentlich ist es ja verrückt, dass wir uns nicht um unsere Organe kümmern, Aber warum fällt es uns so schwer, präventiv für Herz, Gefäße, Gehirn aktiv zu werden?
Ja, ich finde es ist wirklich faszinierend und ich finde die Zähne sind ein gutes Vorbild und Modell, weil hier haben wir es wirklich geschafft, etwas zu finden, wo wir uns präventiv kümmern. Und diese Prävention hat ja diese zwei Seiten, nicht? Einerseits gehen wir zur Kontrolle, das heißt, es gibt eine ärztliche Betreuung, der Arzt, die Ärztin unterstützen uns auch beim Zähneputzen. Also ich merke das ja auch mit meinen Kindern. Mhm. Man geht ja schon mit den Kindern hin. Die zeigen dann, wie man putzt. Die zeigen, wo die schmutzigen Stellen, mit so einem Farbstoff, nicht? Ja. Wo die schmutzigen Stellen sind. Das heißt, das Ausmaß, in dem wir uns hier um dieses Organ, um die Zähne kümmern, ist sehr groß. Und dann putzen wir auch, dann nehmen wir auch Selbstverantwortung, nicht? Kümmern uns mehrmals täglich um unsere Zähne. Meine Kinder auch. Also von jung an. Das ist vollkommen normalisiert in unserer Gesellschaft. Und da ist es so ein bisschen frappierend, teilweise auch schockierend, zu sehen, dass wir das im Grunde mit so vielen anderen Organen, die wir nicht so gut sehen wie die Zähne, nicht tun. Die Zähne sehen wir ja. Wir sehen ja, wenn sie verfaulen, wenn sie verrotten. Wir bekommen auch ein ziemlich schnelles Feedback. Also das geht nicht über Jahrzehnte, dass die Zähne verrotten. Ich denke, das sind zwei ganz wesentliche Faktoren. Also ich gebe mal ein anderes Beispiel. Es gibt diese Angiografien oder auch wirklich Autopsien von Jugendlichen, Leute, die mit 20, Anfang 20, zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall gestorben sind. Und man hat die sind nicht an einer Herzkrankheit gestorben, sondern bei einem Verkehrsunfall tragischerweise frühzeitig umgekommen. Und da hat man eine Autopsie vorgenommen und gesehen, dass viele der Jugendlichen, das sind jetzt Daten aus den USA, das ist vielleicht besonders krass, aber ich denke, teilweise geht das auch für hier. Da sieht man bei diesen Jugendlichen, dass die Gefäße, die Herzkranzgefäße zum Beispiel, schon von atherosklerotischem Plaque gefüllt sind. Also man sieht im Grunde schon diesen Aufbau von Fett in ihren Gefäßen mit Anfang 20. Der Herzinfarkt oder überhaupt das Spüren von irgendwelchen Beschwerden kommt Jahrzehnte später, typischerweise. Wir spüren also nichts davon. Wir sehen das nicht wie bei den Zähnen. Also kümmern wir uns nicht oder sehr, sehr, sehr viel weniger. Und das geht eben auch für zum Beispiel typischerweise Alzheimer oder Demenz, solche Phänomene, wo man wirklich, ich weiß, ich habe neulich auch wieder ein Review gelesen, wo man wirklich 20 Jahre vorher schon Biomarkern sehen kann, dass diese Alzheimer-Erkrankung losgeht. Und es sind ja Untersuchungen, die schwer zu machen sind, nicht? Man muss ja irgendwie Blutproben oder Biomarker haben und dann Langzeitstudien oder Langzeitbeobachtungen oder man hat die Marker und muss dann irgendwie zurückgehen bei Leuten, die später, wo man dann später sah, dass sie Alzheimer oder irgendeine Form von Demenz bekommen haben. Und auch das sehen wir alles nicht. Wir merken nicht im Grunde, dass sich dass dieser Verfall schleichend vonstatten geht, überall in unserem Körper im Grunde, dass diese Alterungsprozesse schon sehr viel früher stattfinden. Wir spüren es nicht, wir sehen es nicht und also kümmern wir uns nicht. Mhm. Und wenn man sich kümmert, ist das nicht normal, sondern geht das schnell in den Bereich der Selbstoptimierung. Ja. Vorwurf, den du bestimmt auch schon
ganz häufig
100-mal gehört hast.
Ja. Alzheimer ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort. Du erzählst in deinem neuen Buch, der Vitaminkompass, von der Studie, die ich selbst aufgerüttelt hat. Und zwar hat man Alzheimer-Patienten untersucht und durch Lebensstilveränderungen hat man die Symptome besser werden lassen.
Ja, meine, krass, hast du das schon mal gehört?
Ich hab's gelesen, ich kenne die Studie, aber erzähl es unseren Hörern nochmal.
Aber das ist ja nicht etwas, was, ich meine, in den meisten Köpfen, in meinem Kopf auch, ist sozusagen eine Alzheimer-Diagnose, ist so ein bisschen nach dem Motto, lieber Patient, liebe Patientin, es tut mir jetzt wirklich leid, aber diese Situation wird nicht besser werden.
Genau.
Womöglich können wir sie ein bisschen verzögern mit dem einen oder anderen Medikament, aber sicherlich nicht verbessern. Und was die hier getan haben, das ist ein sehr renommierter Ernährungsforscher vom Kern her, Lifestyle-Forscher, Dean Ornish heißt er, auch ein Arzt, der mit einem großen Team, Karolinska-Institut, Harvard und so weiter, also es war wirklich renommiert auch, ungefähr 90 Patienten, glaube ich, maximal 90, vielleicht waren es etwas weniger, Patienten mit entweder einer Alzheimer-Diagnose oder der sogenannten Vorstufe namens MCI, also mild cognitive impairment, nennt man das, also eine milde kognitive Einschränkung. Mhm. Das ist, kann die Vorstufe sein für Alzheimer. So, und das war so eine gemischte Gruppe also, und die hat man wirklich randomisiert, dann in zwei Gruppen geteilt, und die einen, bei denen krempelte man das Leben vollkommen um, wirklich, kann ich gleich beschreiben, und die anderen bekamen die Standardbehandlung weiter für die nächsten 5 Monate, so. Und diese Lifestyle-Veränderung, die war wirklich umfassend, also die, das fing an mit der Ernährung. Die wurden alle auf eine wirklich, wirklich rigorose vegane Diät gesetzt. Also du knabberst wirklich an. Mhm. Also das ist wirklich keine harte keine leichte Kost. Das ist, du knabberst auf Brokkoli herum und du bekommst Hülsenfrüchte und Nüsse und kein Junkfood, wenig Zucker, kein Fleisch auch. Darüber ließe sich diskutieren, ob das wirklich so nötig ist. Aber das ist halt die Ernährung. Die ist sicherlich auch gesund.
Ja.
Dann Bewegung, jeden Tag mindestens, gar nicht so viel überhaupt, jeden Tag einfach mindestens eine halbe Stunde Spaziergang.
Ja.
Das ist jetzt nicht eine Überforderung. Plus, ich glaube, es waren ungefähr 3-mal Krafttraining die Woche, ein leichtes Krafttraining, also nicht exorbitant. Dann gab es Entspannungsübungen, Socializing, auch so von Yoga, von Atemübungen. Das war, glaube ich, schon eine Stunde am Tag oder so. Ja, und dann gab es eben auch eine ganze Reihe von Supplements, über die wir auch sprechen können und weshalb es natürlich sehr zu meinem Buch passte, weil ich das interessant fand, dass diese renommierten Forscher auch auf Supplements setzen in diesem Fall. So, und die Ergebnisse, Hadi, sind echt denn wirklich nicht, ich benutze das Wort eigentlich nicht so gern, aber in dem Kontext, aber sie sind wirklich nicht weniger als spektakulär. Und du kannst sie wirklich auf der Webseite, kannst du dir ansehen, wie die Patienten berichten. Teilweise sitzen die da mit ihrem Ehepartner und fangen wirklich vor der Kamera auch beim Erzählen an zu weinen, weil die ihr Leben zurückgeschenkt bekommen haben. Ja. Also eine Frau zum Beispiel, beschreibe ich ganz kurz, ich hatte ganz viele Fälle beschrieben, dann ist die ganze Einführung in meinem Vitaminkompass explodiert, musste alles wieder kürzen, weil ich diese Fallbeispiele so eindrucksvoll fand und finde. Eine Frau, Tammy, heißt sie, und das Video kann man sich im Internet auch ansehen, wo sie über sich selbst erzählt, wie sie immer mehr, die hatte also eine Alzheimer-Diagnose und gleitet immer mehr in diese Gedächtnislücken und dieses Loch hinab, gibt dann auch das Lesen auf, weil sie sich schlicht nicht mehr an das letzte Kapitel oder die Hauptfiguren erinnern kann. Mhm. Ihr Lieblingshobby, kann nicht mehr in den Kleinfirmen arbeiten, die die Familie betreibt. So, und im Laufe des Programms, das über 5 Monate ging, fing sie wieder an, also mittlerweile kann man sagen, fing sie wieder an zu lesen, und sie hilft wieder mit in den Betrieben in der Firma bei der Familie. Und es ist unglaublich, es gibt einen Mann, der hat Dudelsack gespielt, leidenschaftlich, über Stunden hinweg, und der konnte sie einfach, diese Melodien hat er nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Und wenn man sich diese Geschichten ansieht, anhört, und merkt, wie stark die Identität von Alzheimer zugrunde gerichtet wird. Nicht dein episodisches Gedächtnis, das Gedächtnis deiner persönlichen Erlebnisse. Aber auch zum Beispiel die, wenn du dich als Dudelsackspieler empfindest und du merkst, du kriegst diese Melodie nicht mehr auf die Reihe, da geht deine Identität verloren. Und dieser Mann spielt auch wieder. Und die sitzen wirklich da und heulen. Und nicht jeder Patient, das sind mal ungefähr 70% der Patienten, bei denen sich die Situation entweder nicht verschlimmerte oder verbesserte. Mhm. Also nicht jeder konnte geholfen werden, aber es zeigt, dass du selbst zu einem so späten Zeitpunkt, und wir reden hier über eine Situation, wo also diese Alzheimer-Krankheit, das ganze Amyloid etc., sich schon seit 20 Jahren ansammelt im Gehirn. Und also zu einem recht späten Zeitpunkt kannst du immer noch was machen. Und das fand ich so eine, und finde das so eine ermutigende Botschaft.
Absolut, ja. Absolut. Also für alle, die vielleicht ein genetisches Risiko haben oder erhöhtes Risiko haben, an Alzheimer zu erkranken. Wie gesagt, das ist nicht deterministisch, das heißt, man kriegt das nicht unbedingt. Aber sollte das genetische Risiko erhöht sein, kann man was dagegen tun.
Ja, und ich finde das auch mit den genetischen Risiken. Also ich persönlich bin bei diesen Geschichten auch deshalb sehr betroffen. Also erstens, weil mein Vater ist dieses Jahr an Parkinson nach 10 Jahren 10 Jahre im Leidensweg wirklich gestorben. Das war schrecklich. Die Oma meiner Frau ist an Alzheimer gestorben. Wir haben gesehen, wie die abgebaut hatte und wie so eine Professorin, eine unheimlich belesene, weise Frau, auch Medizinerin. Und das zu erleben und dann natürlich auch zu denken, auch könnte meine Frau diese Risiko-APOE4-Gene haben, die das Risiko von Alzheimer verzehnfachen, wenn du zwei Kopien davon hast, eine Kopie vom Vater, eine Kopie von der Mutter. Und dann die Frage nicht, willst du das wissen? Wenn man gar nichts machen kann, warum sollte ich das wissen? Und in diesem Fall wäre ich persönlich dafür, würde es gerne wissen und würde dann, denke ich, frühzeitig eine Art von so rigorosen Programmen, wie es Dean Ornish macht und vielleicht noch eine Spur rigoroser, das weiß ich nicht, weil das ja ein pures Lifestyle-Programm war.
Genau.
Und wenn du jetzt noch mit den medizinischen sozusagen Ansätzen hinzukommst, was ich gar nicht genau weiß, was es da gibt, ja, dann denke ich, hast du echt eine Chance, zumindest etwas Positives zu bewirken.
Ja, absolut. Also du sprichst, glaube ich, dein nächstes Projekt schon an. Super Ager oder Slow Ager, je nachdem. Das ist ja nicht nur dein persönlicher Weg, sondern es ist ja eigentlich ein gesellschaftliches Experiment. Willst du uns davon erzählen?
Ja, also ich will jetzt mit einem Institut, einer Klinik, Years, und eventuell auch mit dir, darüber können wir auch gerne reden, mich untersuchen lassen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese ganzen Lifestyle-Faktoren habe ich mehr oder weniger abgehakt, kann man nicht sagen, weil man tut es ja täglich. Man lebt das mit der gesunden Ernährung, mit der Bewegung. Mein Schlaf ist nicht super, also da kann ich wirklich, das könnte sich bei mir wirklich verbessern. Ich weiß nicht genau wie. Und auch in anderer Hinsicht.
Habe ich schon ein paar Ideen.
Was?
Du hast schon ein paar Ideen. Wir können den Schlaf mal aufzeichnen.
Sehr gerne. Ja, ich habe jetzt auch einen Tracker von Hume, mal bestellt. Den möchte ich benutzen. Ich wusste nicht, soll ich Hume nehmen oder Whoop oder Aura. Ich hatte mal einen Aura-Ring. Ich weiß nicht, wie gut die wirklich sind. Ob es wirklich Unterschiede gibt.
Abseits unserem Thema, ich habe bei so einem Polysomnographiegerät, was sie überall mit Kabeln versorgt.
Aber dann muss man hier schlafen.
Nee, das nimmst du mit nach Hause und schläfst zu Hause und 48 Stunden, also über 2 Nächte und dann werten wir das aus und dann kriegst du eine schöne Analyse.
Ja, lass uns das mal machen. Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich diese Lifestyle-Faktoren ausgereizt habe und dass es aber noch diese ganze Welt die in deine Welt geht, diese medizinische Longevity-Welt mit den ganzen Biomarkern und auch dann mit eventuell medizinischen Mitteln. Ja. Ich sag jetzt einfach mal Statine, wenn das sinnvoll ist, oder Metformin. Absolut. Ich weiß nicht, ob du das noch nimmst.
Ja, also, wieder.
Du nimmst Metformin.
Ich nehme es wieder, weil ich mit meinem Blutzuckerprofil nicht zufrieden bin. Mhm. Und jetzt lasse ich das nächste Experiment laufen mit Metformin und schaue nach 6 Wochen oder 8 Wochen, messe nochmal. Und wenn nicht das gewünschte Ergebnis sich einstellt, gehe ich die nächste Stufe mit einem SGLT2-Modulator.
Ja.
Schadet nicht. Also es ist
nur mit Ernährung und Bewegung kriegst du deinen Blutzucker nicht in den Griff. Was ja auch interessant ist.
Ja,
du bist schlank, du bist fit.
Genetische Vorbelastung für alles, also für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Hyperlipidämie. Also ich habe ein hohes Cholesterin. Das kriege ich nicht in den Griff mit Ernährung und Bewegung. Ich mache viel Sport. Und ernähre mich einigermaßen gesund. Mein Blutzucker ist nicht da, wo er sein sollte, trotz dieser ganzen Lifestyle-Faktoren. Mhm. Und da ist es keine Schande, zur modernen Medizin zu greifen. Ja, und ein Medikament wie Metformin, was auch quasi so ein Second Purpose hat, also sprich diese berühmte Cell-Studie an den Primaten, an den Affen, hat gezeigt, dass es neuroprotektiv ist. Mhm. Also es schadet auf jeden Fall nicht. Und so werde ich das eine oder andere Experiment machen, um nicht nur den Lifestyle zu optimieren. Ich glaube, ich könnte noch besser werden, was Ernährung angeht. Sport könnte ich intensivieren. Und jetzt habe ich die Möglichkeiten, mich selbst zu vermessen. Das ist gut. Und vielleicht kommen wir ja auch zusammen und können das gemeinsam machen.
Dann könnte ich dir ein bisschen Ernährungsberatung geben.
Ja, sehr gerne.
Ich weiß nicht, ob du es brauchst. Das ist ja dann eher eine Sache der Umsetzung, oder?
Aber warum meinst du, warum ist das so? Weil also das Stichwort ist ja Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja, und für viele ist es abstrakt. Ja, aber am Ende haben wir es doch alle selbst in der Hand, unsere Gesundheit, nenne ich es jetzt mal, zu gestalten. Und die Definition von Gesundheit ist auch immer ein bisschen schwierig, weil es ja nicht nur dass die
die Abwesenheit, die Abwesenheit von Krankheit,
ja, ganz ja, genau. Ja. Ja. Das ist ja so eine negative Definition, ja. Sondern eher so im vollen Besitz seiner geistigen, körperlichen Kräfte zu sein und auch selbstwirksam zu sein. Aber am Ende ist es wirklich ein Umsetzungsproblem. Ja, und die Schwierigkeit haben wir alle, weil wir am Ende eigentlich faule Wesen sind, denen es zu gut geht. Ja, und ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, The Comfort Crisis.
Ja. Ja,
tolles super. Buch.
Genau.
Du hast auch eins rausgebracht.
Ja, das ist ja sehr ähnlich vom Ansatz her. Das heißt ja, Lob des Unbequemen. Das heißt, es geht sogar vom Titel her in eine ähnliche Richtung. Und ja, also ich denke, dass viele Sachen hier eine Rolle spielen. Also ich denke, also um das nochmal abzuschließen, ich möchte also auf diese Reise gehen, wenn man so will. Und eben im Sinne der Zähne, wie wir es eben besprochen haben, mich sozusagen ganzheitlich um den ganzen Körper kümmern, präventiv. Und dies auch nicht nur mit Lifestyle-Mitteln, sondern auch mit medizinischen Mitteln, so wie du auch. Also ich weiß nicht, vielleicht nimmst du auch ein Statin, wenn wir jetzt...
Ich bin auf dem Weg, ein Statin zu nehmen, jetzt ohne in die Tiefe abzutauchen. Ja. Aber man hat ja immer von einem bösen und von einem guten Cholesterin gesprochen. Ja? Das LDL-Cholesterin wäre böse und das HDL wäre gut und hat ein Verhältnis zueinander gesetzt. Und mein HDL ist interessanterweise sehr hoch, ist bei 99. Und mein LDL, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist, glaube ich, bei 150. Das ist relativ hoch, relativ hoch. Aber das Verhältnis ist sehr positiv. Ja. Und die Wissenschaft schreitet immer weiter voran. Man hat gesagt, wenn das HDL gut ist, quasi balanciert ist das Schlechte, das LDL entsprechend runter. Man weiß heute, dass ein zu hohes HDL genauso atherogene Wirkung hat. Und ich glaube, mittlerweile bin ich soweit, auch wenn es mir widerstrebt, werde ich jetzt ein Statin nehmen.
Ja, es gibt ja auch Stimmen, ich weiß auch nicht, was da, ich habe mich nie so rein vertieft, aber Stimmen wie Peter Attia und andere, die sagen, im Grunde kann das LDL-Cholesterin nicht niedrig genug sein. Ne? Man sollte eben auch hier präventiv dies einfach weiter absenken, notfalls auch mit einem Statin eben.
Genau.
Ja, und um diese Dinge eben, dieses, was kann man präventiv tun, eben nicht nur für die Zähne, sondern auch für das Herz, auch für das Gehirn. Das ist also wirklich der Kern von dem Projekt, dem ich mich in den nächsten Jahren widmen möchte. Vielleicht schreibe ich dann irgendwann ein Buch mit so einem Arbeitstitel, wäre dann Kompass für Slow Ager oder Kompass für Super Ager. Und ja, Hadi, diese Frage, warum ist das so schwer? Warum fällt uns das so schwer? Und ich denke, einerseits ist es eine Frage wirklich der gesellschaftlichen Normalisierung. Mhm. Weil was die Zähne betrifft, fällt es uns eben nicht mehr schwer. Und ich weiß nicht, mir ist schon häufiger aufgefallen, wenn man so in ferne Länder reist, ne? Wie grauenhaft manchmal die Zähne sind, ne? Schon bei kleinen Kindern. Also wir hatten eine ukrainische Familie aufgenommen in unser Haus, eine Flüchtlingsfamilie. Und da war ein Mädchen dabei, die Frau hatte drei Kinder und da war ein Mädchen dabei. Und die war 4 Jahre oder so, 4, 5. Und die Zähne waren vollkommen verrottet von diesem Mädchen. Und dann denke ich echt, das ist für uns vollkommen klar, dass das nicht sein muss. Ja. Und ähnlich, glaube ich, bräuchten wir eigentlich, sondern da würde ich gerne meinen Beitrag zu leisten, mehr eine Normalisierung, auch was die restlichen Organe betrifft. Nicht, dass wir es einfach normal finden, dass wir uns frühzeitig darum kümmern, eben nicht diese Demenz zu bekommen, die wir erst nach Jahrzehnten, nachdem sie sich aufgebaut hat, dann bekommen. Ich denke, das ist eine Sache, die wichtig ist, dass man es in der Gesellschaft mehr normalisiert. Das Zweite ist, denke ich, auch so, dass es schwierig ist für uns grundsätzlich psychologisch. Ich meine, wir haben alle Stress an einem Arbeitstag oder mit der Familie. Ich habe auch 3 Kinder. Ich habe eine Frau, die ist Vollzeit berufstätig und so. Und in diesem allgemeinen Stress des Alltags, da noch an, nicht nur an das Morgen zu denken, sondern an wie wird mein Leben in 10 Jahren sein oder in 20 Jahren? Ich bin jetzt gestresst. Ich will jetzt irgendwie den Donut oder ich will jetzt irgendwie den Muffin oder die Schokolade abends vor allem, ne?
Ja.
Vor allem abends. Das ist ja auch so ein Punkt
vom Schrecklich.
Ja. Das ist dieser Punkt, ein wichtiger Punkt von Brian Johnson, der dann irgendwann gesagt hat, der gemerkt hat, den ganzen Tag über lege ich diese Disziplin an den Tag, arbeite diszipliniert, bin, esse sogar gesund, morgens, mittags und nur abends vor lauter Stress, wenn ich dann, wenn das dann abfällt und ich will runterkommen ab 7 Uhr, dann kommt Evening Brian, der Abend Brian. Und versaut es für alle restlichen Bryans.
Ja, den Abend Heidi gibt's auch.
In diesen paar Stunden von 7 bis 10 Uhr abends frisst er also in sich hinein, bis er irgendwann auf diese Idee, radikale Idee kommt zu sagen, okay, Evening Brian, you're fired. Du hast keine Entscheidungsgewalt mehr. Du darfst einfach nicht entscheiden, dass du zwischen 7 und 10 überhaupt irgendwas isst. Sondern das ist eine sehr radikale Lösung, aber das zeigt, dass wir kämpfen alle im Alltag mit diesem täglichen Stress und denken darüber hinaus nicht so, wir sind einfach schlecht da drin, über den Tag hinaus zu denken. Nicht, was man Delay Discounting in der Psychologie nennt, was man auch sieht bei Investments. Wir investieren nicht gerne, wir müssen jetzt das Geld weglegen. Vielleicht, dass es dann hoffentlich in 10 Jahren mehr wert ist.
Aber es ist ja genauso wie mit jeder Religion. Ja? Also dieses Prinzip der Delayed Gratification.
Ja. Ja?
Dieser verzögerten Belohnung.
Ja?
Erst wenn du gestorben bist und du ein gutes Leben, was auch immer gut heißt, gelebt hast, kommst du in den Benefit des Himmels, wie auch immer der Himmel aussehen mag in den unterschiedlichen Religionen. Mhm. Und von daher, also gläubigen Menschen ist das Prinzip bekannt und sie leben es ja auch.
Ja.
Aber es fällt uns wirklich sehr schwer, das in unseren Alltag umzusetzen. Und dieses abends nicht essen, das ist, wenn du in einem Business-Kontext hast, halt eben viele Abendveranstaltungen oder Abendessen. Und dann abends nicht zu essen, ist halt eben sozial schwer verträglich. Oder wenn du den ganzen Tag arbeitest und nur deine Kinder abends siehst und am Abend mit der Familie zusammenkommst, ist halt eben auch schwierig, abends nicht zu essen. Man könnte ja die Ernährung abends ein bisschen umstellen, um das ein bisschen zu optimieren.
Es gibt Experimente, wo man in Testpersonen Bilder von sich selbst gezeigt hat, aber veraltert.
Ja.
Und danach verhalten sie sich vernünftiger, verhalten sie sich mehr kümmernd um ihr zukünftiges Ich. Das heißt, vielleicht kann auch eine Strategie sein, sich immer wieder an diese Zukunft zu erinnern, wie auch immer man das persönlich tut. Und ich beschäftige mich natürlich schon, wenn ich natürlich das ist meine Art, diese Motivation immer wieder reinzubekommen, ist sich mit diesen Studien zu beschäftigen und zu gucken, okay, 20 Jahre vorher siehst du schon, wie das Amyloid hier losgeht und dann baut sich das auf und dann kommt das Tau hinzu und das Gehirn wird immer mehr zerstört. Mhm. Und durch diese tägliche Beschäftigung mit den Studien, glaube ich, das gibt mir immer wieder diesen Motivationskick. Oder zum Beispiel neulich, das hat auch viele andere motiviert, auf Instagram oder Facebook habe ich so ein Bild gepostet, wo man den Querschnitt sieht durch den Oberschenkel.
Ja, habe ich gesehen.
Genau. Und der Punkt bei diesem Bild ist, rein äußerlich ist dieser Oberschenkel hat immer so den gleichen Umfang. Mhm. Das heißt, so rein äußerlich würde man sagen, okay, das sieht ganz okay aus. Aber der Querschnitt von einem MRT gemacht, zeigt das Verhältnis Muskeln und Fett. Und du siehst das Bild und einmal siehst du das Bild von einer jungen Person mit vielen Muskeln und nur so einer dünnen Fettschicht umrandet. Und dann siehst du eine ältere Person, die nicht viel geht, wenig Schritte. Und du siehst eine richtig dicke Fettschicht. Mhm. Aber das Fett, das Muskelgewebe ist auch von Fett infiltriert. Ja. Also wirklich wie so ein durchwachsenes Steak.
Ja.
Und das siehst du nicht bei jemand, oder viel, viel weniger bei jemand, der, was weiß ich, 12.000 Schritte oder so am Tag geht. Und wenn du dir das Bild eines Triathleten anguckst, eines 70-jährigen Triathleten, notabene, dann sieht das vollkommen so aus wie der Oberschenkel eines 25-Jährigen, was extrem krass ist zu sehen. Und das zeigt auf diesem Level, du kannst also aus Sicht deines Oberschenkels die Zeit im Grunde zurückdrehen oder die Zeit vollkommen anhalten, den ganzen Verfallsprozess vollkommen anhalten aus Sicht des MRTs. Nicht natürlich, wenn du feiner in die Biochemie gehst, wirst du irgendwelche Änderungen sehen bei dem 70-Jährigen. Aber aus dieser groben Sicht siehst du, du kannst diesen Alterungsprozess extrem günstig beeinflussen. Und diese Beschäftigung mit diesen Studien, mit diesen Bildern bei mir, das ist, was bei mir, glaube ich, sehr bei der Motivation hilft.
Absolut. Also ich identifiziere mich genauso wie du. Ich lese viel Literatur und das motiviert mich, wirklich besser zu werden und mein Lebensstil noch weiter anzupassen.
Ich frage mich aber auch, Hadi, ich meine, viele Leute merken ja auch, die sich das auch dann, die sind fett und sie werden immer fetter. Und sie merken ja auch, dass es schwieriger wird, eine Treppe zu steigen oder schwieriger wird, im Alltag sich zu bewegen. Es muss extrem schwierig sein für diese Leute, irgendeine Form der Veränderung zu finden, ja, weil sie selber natürlich darunter leiden. Und ich wüsste so unglaublich gerne, was das ist und wie man eine Öffnung, wie man diese Menschen erreichen könnte. Und das wäre für mich das Ideal dieses ganzen Projektes, das Projekt Slow Ager oder Projekt Super Ager wäre. Natürlich ist es schön für mich, dass ich fit bleibe, das ist schön. Aber das Ideal wäre, erstens einmal zu einer gewissen Normalisierung beizutragen, wie bei den Zähnen, dass wir uns um unsere frühzeitig präventiv um unsere Organe kümmern. Und noch schöner wäre es, hier auch wirklich Menschen zu erreichen, die bisher nichts mit dieser ganzen Welt, in der wir uns bewegen, dieser Longevity-Welt anfangen können, die man damit nicht erreicht, die das vielleicht, weiß ich, aus welchen Gründen auch immer irgendwie nicht anspricht.
Ja, das ist, du sprichst genau das, den Schmerz an, den alle auch sehen. Das Angebot, das heute existiert, spricht die Leute an und die springen als erstes drauf, die es eigentlich gar nicht brauchen.
Das ist,
die schon optimiert sind, ja, oder denen es grundsätzlich gut geht.
Ja.
Ein Weg, wie man es machen kann, ist, und ich hoffe, dass deine Aktion das bewirkt, dass eine Bewegung draus wird. Ja, und dass du durch soziale Interaktionen so einen Sogeffekt hast. Ja, dass andere Freunde mitziehen und sagen, hier komm mit, lass uns das machen. Ich habe das bei Buzzcast gesehen, der hat eine 12-Wochen-Challenge oder lass es eine 2-Wochen-Challenge sein, weil es muss niedrigschwellig sein, ja, jeden Tag 7000 Schritte zu gehen. Aber da scheint so die Schwelle zu sein, wo du die All-Cause-Mortality, also sprich egal an was, unnatürlich zu sterben, um bis zu 40% reduzierst. Studie aus diesem Jahr, aus dem Juli, es sind nur 7000 Schritte und nicht 10.000. Weißt du, sowas mit einer großen Community, mit einer großen Reichweite, ja, dass man eine 2-Wochen-Challenge macht. Mhm. Und 2 Wochen reichen meist schon aus quasi einer Nicht-Aktivität in die Aktivierung zu kommen, ja, dass sich dann so ein Vorwärtsmomentum entsteht und du Leute aktivierst. Ja,
ja,
und das Ganze lohnt sich schon, das sage ich immer, also auch quasi in meinem ehemaligen Unternehmen, wenn ich das Leben eines einzigen Menschen positiv beeinflusst habe, hat sich der gesamte Aufwand gelohnt.
Ja, das hat ja auch einen Ripple-Effekt. Leute lassen sich anstecken. Es gibt diesen Social-Network-Effekt, weißt du, wo man sieht über 2 Ecken, wenn jemand eine Diät anfängt und schlanker wird, dann siehst du über 2 Freunde oder so weiter, siehst du statistisch, dass das irgendwie diesen Ripple-Effekt hat. Und Brian Johnson versucht ja auch ein bisschen so eine Bewegung aufzubauen, diese Don't-Die-Bewegung. Ja. Aber das ist für viele viel zu weit weg, viel zu elitär, viel zu freakish.
Ja, ja.
Und auch natürlich völlig überzogen mit dem Gedanken, don't die. Ja? Also ich meine, ich kann darin etwas Inspirierendes sehen. Ich sehe hindurch und denke mir, ja, don't die, okay, klar, das ist Bullshit, aber viele Teile finde ich inspirierend.
Ja, ich finde die Richtung gut,
absolut.
Möglichst gesund alt zu werden. Nur ich glaube nicht dran, dass es sich lohnt, niemals zu sterben, sondern das Leben ist erst lebenswert, weil es finit ist und endlich ist. Und das macht es eben so besonders.
Das macht jeden Moment so unheimlich kostbar, genau. Und ich wünschte mir, man würde diese Kostbarkeit vielleicht ein bisschen mehr, ja, schätzen lernen, weißt du? Weil wenn man sieht, auch in meinem persönlichen Erfahrung, wenn ich die letzten 10 Jahre meines Vaters oder so sehe, mit Parkinson und auch einer schweren Demenz, was echt grauenhaft ist. Ne? Und wir verstecken das ja auch. Ne? Diese Menschen sind in Pflegeheimen, wir sehen es nicht so. Bei uns wird ja nicht auf der Straße, wie in Indien, wo wir auf der Straße gestorben, wo du den Tod im Grunde siehst, die Endlichkeit des Lebens ist im Grunde überall um dich rum. Wir klammern das ja so ein bisschen, verstecken das ein bisschen. Ja. Eigentlich sollte man jeden Tag oder jede Woche mal auf den Friedhof gehen, um sich seiner eigenen Endlichkeit wieder bewusst zu werden und sich darum zu kümmern, dass zumindest diese letzten Jahre, das mag ich so gerne an diesem Konzept von Peter Attia, dass du jetzt schon trainierst für die letzte Dekade deines Lebens.
Er nennt es the marginal decade, ja. Also die letzte Dekade. Und wie er den quasi hat er so eine Challenge irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es der Marginal Decathlon ist.
Ja, sowas, genau.
Also der Zehnkampf in deiner letzten Dekade. Ja, genau. Und trainiert er entsprechend auch. Und ich hoffe das auch, dass das zu einer Bewegung wird. Aber lass uns zurückzukommen auf dein aktuelles Thema. Du hast einen Vitaminblock gestartet kürzlich. Mhm. Wahrscheinlich so im Vorfeld zu deinem Vitamin-Kompass-Book-Launch, bald herauskommt. Mhm. Du warst immer skeptisch, was Supplemente angeht und auch du hast quasi über den Supplement-Hype geschrieben und gesprochen in deinen YouTube-Videos. Was hat sich geändert?
Nein, also ich bin immer auch noch skeptisch und schreibe das auch sehr klar in dem Buch, immer wieder an vielen Stellen. Ich fange ja das Buch auch mit dieser Dean-Ornish-Studie an, die ja diese Lifestyle-Faktoren, Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress in den Vordergrund stellen. Aber dann, interessanterweise, geben sie den Leuten auch, ich weiß nicht, 8 Supplements oder so, also eine ordentliche Menge. Darunter ein hochdosiertes Multivitamin, das heißt wirklich eine Menge letztlich Substanzen. Und diese Studie, aber auch andere Studien, haben mich geöffnet, doch nochmal einen genaueren Blick darauf zu werfen, weil es ist so ein bisschen einfach zu sagen, das habe ich im Ernährungskompass gemacht, aus der Not heraus, das tun auch viele Journalisten, verständlicherweise aus der Not heraus, sie können nicht jedes einzelne Supplement ausführlich studieren. Und also sagen sie, okay, im Grunde braucht man es nicht, es sorgt nur für bestenfalls für teuren Urin. Mhm. Und schlimmstenfalls ist es sogar schädlich. Und so diese Grundhaltung hatte ich auch ein bisschen. Es gab immer so Ausnahmen wie Vitamin D oder B12 bei Veganern und Vegetariern. Aber so von der Grundhaltung hatte ich das auch. Omega-3 war auch immer ein bisschen eine Ausnahme. Und ich war nicht glücklich damit. Ich fand es nicht ehrlich. Ich fand es nicht wirklich gut recherchiert. Ich dachte, ich muss ein bisschen in den sauren Apfel beißen, was es dann auch wirklich war. Und mir wirklich zumindest die wichtigsten Supplements im Einzelnen angucken. Mhm. Und das war teilweise eine faszinierende Reise. Und ich habe wirklich auch Supplements entdeckt, die ich vorher nicht kannte und die ich für wertvoll erachte. Und dann gab es natürlich halt auch viele Supplements, wo man entweder die Evidenz einfach nicht da ist, die teilweise gehypt werden. Auch so in dem Longevity-Bereich, wo ich enttäuscht war von der Evidenz. Und manche, die vielleicht sogar unter bestimmten Umständen sogar eher schädlich sind. Das ist aber ein kleiner Teil.
Wie sieht's aus mit Resveratrol, Quercetin und Spermidin?
Ja, genau. Also Resveratrol ist also extrem gehypt natürlich in dieser ganzen Longevity-Szene. Und das hat eben gibt's diese ganze Marketing-Geschichte, die dahinter steht. Dass also Resveratrol ist, nur kurz als Hintergrund, ist eine Substanz, die unter anderem, aber nicht nur in roten Weintrauben besonders vorkommt. Und es geht dann, wenn der Moos da so liegt, geht das über auch in den Rotwein. Es ist eine Substanz, gehört zu den Polyphenolen, mit denen im Grunde die Traube sich gegen Pilzbefall und so weiter wehrt. Und irgendwie ist diese ins Visier geraten der Longevity-Community. Da gab es erste Studien, die ziemlich gut waren. Und dann führte das ziemlich schnell zu einem Hype, weil es eben hieß, okay, diese Substanz, Resveratrol, steckt in Rotwein. Und also Rotwein ist gesund. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen für alle, weil jetzt war plötzlich dieses
darf ich Rotwein trinken.
Nein, endlich dieses Problem, worüber wir die ganze Zeit reden, weißt du, dass es eigentlich ein bisschen auch eine Qual ist, auf die Ernährung zu achten, Bewegung, absolut. Fitness. Endlich war man erlöst, weil endlich war der Genuss gesund.
Halleluja.
Und ja, da hätte man sich in dem Moment natürlich schon denken können, es ist vielleicht ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Ja. Und eigentlich war es auch so. Man muss sagen, zur Ehrenrettung, es gibt wirklich vernünftige Studien, auch in Science erschienen, an Mäusen, die erstmal zeigten, ja, wenn du denen hochdosiertes Resveratrol gibst, dann leben die unter Umständen, eine gewisse Gruppe von Mäusen, die übergewichtig sind und so weiter, vielleicht eine Spur länger. man sieht vielleicht etwas bessere Gesundheit und so weiter. Und das hat diesen Hype befeuert. Das waren durchaus seriöse Studien. Und dann später hat man Resveratrol rauf und runter untersucht. Es gibt mittlerweile mehr als 13.000 Paper mit Resveratrol im Titel.
Wow.
Ja, und unterm Strich kann man sagen, sieht man wahrscheinlich keinen Longevity-Effekt, wenn man all diese Studien so zusammenfasst. Eine Sache mit dem Rotwein ist wichtig, dass die Dosis von Resveratrol in einem Liter Rotwein, also wenn du einen Pinot Noir oder sowas nimmst, der besonders viel hat, ich weiß nicht mehr genau aus dem Kopf, wie viel es im Liter ist, aber das sind so ein paar Milligramm oder so, Resveratrol.
Ich glaube, ich habe gelesen, man müsste 70 Liter Wein trinken.
Genau, das ist ungefähr richtig.
Ja.
Weil, warum 70, wenn es so 2 Milligramm sind oder so, dann die Dosis, mit der man experimentiert, sind mindestens so 150 Milligramm, meist eher so 500 Milligramm.
Genau.
Und dann kann man irgendwelche Effekte erwarten. Ja, okay, sogar Gérard Depardieu hat in seiner Hochzeit nur 14 Flaschen geschafft. Insofern 70 ist ein bisschen utopisch, das ist völliger Quatsch. Und bei dem Marketing war auch ein bisschen doof, dass es, ich meine, Resveratrol steckt, glaube ich, auch in Erdnüssen mit der Schale und so weiter, auch in anderen Lebensmitteln. Und es ist also ein bisschen dumm gelaufen mit diesem ganzen Marketing-Trick. Vielleicht eine Sache noch, die ich dann doch positiv fand. Es gibt so eine australische Forschergruppe, die hat gar nicht so hoch dosiert, glaube ich, in dem 150 Milligramm-Bereich. Über 2 Jahre hinweg, also es war eine sehr solide Untersuchung, aber leider nur von einer Gruppe, Frauen nach der Menopause Resveratrol gegeben und unter anderem gesehen, dass die Knochendichte, das ist ja gerade so bei Frauen nach der Menopause, ist die Knochendichte und Osteoporose kann ein Problem sein, nicht? Und das ist eben gegen Osteoporose oder gegen die Abnahme von Knochenmineralisierung hilft. Das war sehr, sehr positiv, fand ich. Und die hatten auch noch andere positive Effekte. Das heißt, und es zeigt, ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil es zeigt, wenn du fragst, Resveratrol oder XY, Supplement XY, ist es gut, ja oder nein? Naja, also mit Blick auf Longevity wahrscheinlich bringt es nichts. Für Frauen nach der Menopause? Eventuell mit Blick auf diese Studie, ja. Und das zeigt schon, du brauchst diesen unheimlich differenzierten Blick am Ende. Und es war teilweise eine Qual, all diese Studien durchzugehen. Aber jetzt bin ich irgendwie auch froh, dass ich es gemacht habe und mich dieser Qual, wenn man so will, ausgesetzt habe. Ich spreche jetzt viel von dieser Qual. Es war teilweise, natürlich ist es auch eine faszinierende Reise in den Körper, weil du viel über den Körper erfährst, allein über diese Substanzen. Insofern.
Ja. Ja. Also die 3 Basics, die ich wirklich als No-Brainer uneingeschränkt empfehle, ist Vitamin D3, K2, Omega-3 und Magnesium.
Ja, okay.
Kannst du das bestätigen?
Ja, im Großen und Ganzen ja. Was ich sehr interessant fand, also Vitamin D auf jeden Fall. Also da haben wir, das ist ganz klar, wir haben ein Manko.
Ja.
Zwar 90% oder so der Deutschen. Das heißt, ich empfehle wirklich mindestens 1000 Einheiten. Wahrscheinlich sogar eher 2000. Und das ist auch eine individuelle Sache. Kann man ja auch testen lassen,
genau.
Ganz einfach. Und dann sollte man in diesen Bereich kommen von, was ist es, 75 bis 125. Jetzt ist die Frage, welche Einheit. Ich glaube, es sind Nanomol pro Liter.
Nanogramm pro Deziliter, glaube ich.
Ja, das ist die andere Einheit. Es 30 bis 50 Nanogramm pro Deziliter. Das entspricht eben mal 2,5. Ist dann 75 bis 125. Ja. Manche benutzen die eine Einheit, manche die andere. So, und eine Sache, Hadi, die ich bei Omega-3 wirklich interessant fand, weil Omega-3 ist ja ein ähnlicher Fall, nicht? Das ist sozusagen sehr gehypt, sehr positiv. Auch ich im Ernährungskompass habe von den wenigen Supplements Omega-3, wenn du keinen fettreichen Fisch isst, wie Lachs oder Hering oder Makrele, dann supplementiere mit Omega-3. Ne? Nach wie vor kann ich ja auch diese Empfehlung auch generell so geben. Aber was ich bemerkenswert fand, ist, dass du ab einer gewissen Dosis, nämlich ab so 1 Gramm Omega-3 pro Tag, also DHA und EPA zusammengezählt, wenn das so über 1 Gramm pro Tag geht, dann siehst du ein deutlich erhöhtes generell wieder Ja, also auch hier werden wieder einzelne Leute interessant, aber generell ist ein deutlich erhöhtes Risiko für Vorhofflimmern. Und es gibt auch eine sehr interessante Spekulation, warum das so ist. Diese Omega-3-Fettsäuren, die haben ja so einen Knick. Gesättigte Fettsäuren sind ja so gerade, wie ein Ast, wie ein Brett. Und lassen sich sehr gut stapeln, also sehr kompakt. Und Omega-3-Fettsäuren haben einen Knick, sogar mehrere Knicks, und werden also sehr, sind von der Gestalt her luftig, eher so wie Äste. Die kannst du nicht so kompakt stapeln. Und jetzt musst du dir vorstellen, diese Omega-3-Fettsäuren werden ja nicht nur verbrannt und als Kalorien benutzt, sondern auch in deine Zellmembran eingebaut. Und wenn jetzt diese steifen, gesättigten Fettsäuren von Butter und Milch und Fleisch generell nur da eingebaut werden, dann hast du also eine steife Zellhülle und die Proteine, die Kanäle in den Zellhüllen können sich nicht so gut bewegen aufgrund dieser Steifheit. Wenn du jetzt Omega-3-Fettsäuren einbaust in die Zellmembran, dann wird die Zellmembran lockerer aufgrund der luftigen Gestalt dieser Moleküle. Und das Protein oder der Kanal kann etwas mehr sich bewegen und kann dann zum Beispiel auch Ionen besser durchlassen, also geleitende Mineralstoffe, die dann zum Beispiel auch einen Herzmuskel aktivieren können. Ja, unser Herz wird ja dann, er wird ja über elektrische Ladung im Grunde stimuliert und zieht sich schön zusammen, sehr koordiniert. So, und du kannst dir also vorstellen, also ein bisschen Omega-3 ist gut für die Beinfreiheit dieser Kanäle. Aber was passiert ist, wenn der sehr, sehr, sehr viel Omega, das ist eine Hypothese, sehr, sehr viel Omega-3 eingebaut wird, dann wird die Zellmembran so locker, dass dieser Kanal im Grunde so viel Beinfreiheit hat, dass er fast so ein bisschen chronisch geöffnet ist. Es besteht ja im Grunde so aus zwei Proteinen, die so auseinandergehen und dann öffnet sich dieser Kanal. Und jetzt strömen diese ganzen Mineralstoffe da rein. Also wenn du zu viel Omega-3 hast, zu lockere Zellmembran, sozusagen die Kanäle sind zu weit geöffnet, zu locker. Und das kann dann dazu führen, dass also das Gehirn zu reizbar wird. Und das verursacht dieses Problem von Vorhofflimmern, das die häufigste Form von Herzrhythmusstörung ist, wo also im Grunde das Herz so mal hier ein bisschen kontrahiert, mal da ein bisschen kontrahiert, mal hier. Und was dann passiert, wenn diese Kontraktion nicht mehr so schön koordiniert ist, dass im linken Vorhof sich das Blut anfängt, so ein bisschen zu stauen. Und stauendes Blut hat die Neigung, eher ein Gerinnsel zu bilden. Und das kann dann hochwandern vom linken Vorhof in die linke Kammer, hoch in die Halsschlagader und in dein Gehirn und dort ein Schlag. Wenn da ein Gerinnsel dann reinkommt und eine Arterie blockiert, hast du einen blockierten Schlaganfall. Und und das macht Vorhofflimmern ziemlich gefährlich. Und ich will jetzt diese Angst, ich will jetzt nicht sagen, Omega-3 macht Vorhofflimmern oder so, aber man sieht eben bei dieser hohen Dosierung steigt dieses Risiko deutlich. Und da gibt es nicht nur eine Studie, es gibt wirklich sehr, sehr gute Meta-Analysen, auch in Circulation und so weiter, also in angesehenen Fachjournalen von angesehenen Kardiologen. Also dieses keine Angstmacherei. Also meine Empfehlung wäre einfach, als Faustregel unter 1 Gramm pro Tag zu bleiben, weil es natürlich für das Gehirn an sich sehr, sehr positive Wirkungen hat und entzündungshemmende Wirkungen.
Absolut. Also auch gerade bei älteren Menschen, es gibt ganz, ganz viele positive Effekte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Einnahme von Omega-3 und eigentlich ist die Empfehlung ja bei 2 Gramm pro Tag.
Ja, das ist also etwas wie, und auch da, wir hatten ja kurz über die ApoE4-Gene gesprochen oder Alzheimer-Risikogene. Es läuft in den USA auch eine Studie mit hochdosiertem Omega-3, also mindestens 2 Gramm oder vielleicht sind es genau 2 Gramm bei Leuten, die diese Risikogene haben, aber noch kein Alzheimer, also präventiv. Ja. Die Studie heißt auch Prevent E4, und die Resultate liegen, glaube ich, noch nicht vor. Und weil man eben gesehen hat, Alzheimer selbst lässt sich mit Omega-3 überhaupt nicht behandeln. Aber eventuell bei Risikopersonen präventiv. Und das zeigt wieder diese individuelle Vorgehensweise. Ja. Unter Umständen sind vielleicht für bestimmte Leute 2 Gramm doch wieder gut. Aber ich muss ja versuchen, irgendwie allgemeine Empfehlungen zu geben.
Absolut.
Und für und wieder zu ein Abwägen vorzunehmen.
Ja. Also ich nehme 2 Gramm jeden Tag und bislang auch noch nichts festgestellt. Aber
du untersuchst, du monitorst wahrscheinlich auch dein Herz. Das ist ja wieder eine andere Geschichte.
Das stimmt.
Ja.
Lass uns über das Unbequeme sprechen. Mhm. Und zwar über das Lob des Unbequemen, wie ich lernte, die Eisbäder des Lebens zu genießen. Wir sind ja beide große Eisbäder-Freunde. Mhm. Und ich gebe zu, dass es immer, und zwar wirklich immer, Überwindung kostet.
Ja.
Ja, es ist ich habe keinen Spaß, da reinzusteigen. Aber wenn ich mal drin bin und vor allem, wenn ich ausgestiegen bin wieder aus dem Eisbad, das fast schon euphorische Gefühl, sich überwunden zu haben, und ist wirklich was Schönes. Wir haben kurz über Comfort Crisis gesprochen und dass es uns eigentlich zu gut geht. Also wir Großteil der Menschheit lebt in gleichtemperierten Räumen. Wir frieren ganz selten. Wir schwitzen vielleicht im Sommer, wenn's zu heiß ist draußen, und dann geht das Gestöhne los, und es gibt Klimaanlagen, die wiederum die Temperatur gleich halten. Wie schaust du drauf?
Nee, ich sehe das ähnlich. Also ich denke, wir sind in vieler Hinsicht, ohne das zu realisieren, dieses ganze Projekt der Modernisierung unseres Lebens kann man auch vielleicht verstehen als ein Projekt, das Unkomfortable zu eliminieren. Also nicht umsonst gibt es S-Bahnen, Züge, Autos, die wir erfunden haben, Häuser, klimatisierte Häuser, Heizungen, Klamotten sogar. Wir brauchen uns kaum noch zu bewegen, dann kommt das ganze Fastfood hinzu, was schön mundet, was man kaum noch zu kauen braucht, was sofort Zucker freisetzt. Wir kriegen sofort diese Energie, die eigentlich schwer zu haben ist in der Natur. Wir versalzen die Sachen. Salz gab es in der Ursavanne, in der wir groß geworden sind, nicht. Also höchstens bei Völkern, die am Meer lebten, das Glück dort hatten. Ja, also wir haben all dieses Unkomfortable verständlicherweise so aus unserem Leben mehr und mehr eliminiert. Also bis hin zu bei dem Fastfood, das ist teilweise so soft. Also wenn du an Marshmallows denkst oder auch nur an Weißbrot, wo du nicht mehr drauf kauen musst, und dann Smoothies und so weiter. Da sieht man, es gibt so Untersuchungen, es gibt so ein Buch darüber, Jaws, also Andrew Huberman lobt das immer, das sind von Stanford Professoren von seiner Universität, Jaws, und da hat man, die haben Zwillinge teilweise verglichen, die, wo der eine aus weiß der Gott welchen Gründen irgendwie im Urwald gelandet ist und dort gelebt hat, und der andere in der amerikanischen Zivilisation. Und du siehst, wie der Kiefer bei dem Amerikaner missgebildet ist, also im Grunde nicht wirklich gewachsen ist, und die Zähne haben entsprechend wenig Platz im Mund und wachsen schief. Und warum? Unter anderem, weil er eben diese ganzen Soft-Sachen gegessen hat, und jeder Muskel, jeder Knochen braucht Widerstand zum Wachsen. Deshalb ja auch Krafttraining.
Genau.
Das nicht nur unsere Muskeln stärkt, sondern auch die Knochen, so wichtig ist gegen Osteoporose zum Beispiel. Und ja, also die Knochen wachsen nicht mehr richtig, weil wir sogar das Kauen zu anstrengend finden. Und das ist dann, das nimmt absurde Formen an, wenn man so will, nicht? Das heißt, Widerstand in diesem sehr direkten Sinne ist gut für den Kiefer, Widerstand ist gut für den Muskel, Widerstand ist bis zum gewissen Grad auch gut für die Seele wahrscheinlich.
Ja.
Weißt du, wenn du über den Widerstand redest, den du spürst, in dieses kalt, eiskalte Bad zu steigen, dann das Glück, dann die kleine Panikattacke, die du hast, wenn du in dieses kalte Wasser gehst,
immer wieder.
Dann das Erleben dieser Panikattacke, das langsam in den Griff bekommen der Panikattacke, weil sich deine Atmung beruhigt oder vielleicht sogar bewusst versuchst, deine Atmung unter Kontrolle zu bekommen. Das heißt, wir lernen im Grunde, wie man mit Angst oder Panik umgeht in dieser kurzen Situation. Wir lernen, wie man mit Stress umgeht. Mhm. Und dann das nächste Mal, wenn es der geliebte Chef ist, der uns stresst, sind wir schon vorbereitet auf das Gefühl, weißt du? Ja. Wir kennen dieses Gefühl. Wir haben viel Schlimmeres erlebt. Und ja, also ich denke, vom Körper bis hin zur Seele ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, gerade in unserer Gesellschaft, wieder so etwas, so künstlichen Widerstand einzubauen, den wir eliminiert haben und der natürlich unsere Gesellschaft komfortabel gemacht haben. Und all das können wir genießen. Und ich denke, wie du es beschreibst, wir können es noch besser genießen, wenn wir an unsere Evolution denken und an unser evolutionäres Programm denken und diese Natürlichkeit, die noch in uns steckt und die wir im Grunde verraten haben in unserer Gesellschaft. Und wenn wir ein bisschen daran denken und sagen, okay, ich baue diesen Nichtkomfort, diese Qual, wenn man so will, das Unbequeme, einfach so gezielt ein bisschen in meinen Alltag ein, indem ich zum Beispiel ein Eisbad nehme oder in die Sauna gehe und wieder dieser Hitze ausgesetzt bin oder joggen gehe, was ja auch erstmal, also kostet mich auch immer jedes Mal, gerade jetzt, wenn es kalt ist, auch Überwindung am Morgen. Ich will auch lieber schön im kuschelig warmen sitzen, eine Studie lesen oder so. Oder indem wir Nüsse essen oder irgendetwas, was man, weißt du, so ein grobes Vollkornbrot. Mhm. Irgendetwas, wo du wirklich noch kauen musst, lange kauen musst, auch wenn das frustrierend ist, weil der Zucker, es dauert so lange mit dem Zucker, weißt du? Bei der Cola habe ich sofort den Zucker. Ja. Aber es ist fatal für unseren Körper, was wir getan haben, so komfortabel all das ist. Und diese Widerstände wieder einzubauen, das kostet Überwindung. Und ich habe dieses kleine Büchlein geschrieben, und muss leider feststellen, es kommt nicht so super gut an. Ich habe das Gefühl, das liegt auch daran, dass viele Leute diese Botschaft nicht so gerne hören. Mhm. Und sie ist ja auch erstmal unangenehm.
Vielleicht hilft dieser Podcast dazu und die Folge, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wie gesagt, das Buch heißt Lob des Unbequemen, wie ich lernte, die Eisbäder des Lebens zu genießen. Bei mir halt das auf jeden Fall nach. Ich habe es gelesen. Es ist ein sehr schönes Buch. Es ist auch leicht und schön zu lesen eigentlich. Also wirklich wunderbar geschrieben.
Genau, ohne Studien. Es ist wirklich nur ein kurzer Essay. Genau. Manche sind dann frustriert, dass es kein Kompassbuch ist mit Studien etc. Es ist wirklich nur ein sehr, sehr kurzer Essay, den man in einer Stunde gelesen hat. Oder sich auch von mir übrigens, das ist auch die viel billigere Variante, weil manche finden das Buch auch zu teuer. Das kann ich gut verstehen. Darauf habe ich wenig Einfluss. Aber ich lese das Buch auch und als Hörbuch kostet es 5-6 Euro oder so. Und das ist die preiswertere Variante.
Ja, also ich kann es nur empfehlen, weil du sprichst natürlich was Richtiges an, also aus meiner Sicht richtig. Dass wir mit kleinen Lebensstilveränderungen schon vieles bewirken können, ob das Sauna, Eisbad oder vielleicht sich auch draußen leicht bekleidet, ein bisschen in der Kälte aufzuhalten, das reicht schon. Oder eine kalte Dusche ist auch schon mal ein sehr unangenehmer Reiz, den man sich selber überwinden muss, um das auszuhalten. Also es geht auch
ohne große Investitionen. Weißt du? Mhm. Ich meine, es ist anstrengender, ein schwieriges wissenschaftliches Paper zu lesen oder auch ein anspruchsvolles Buch zu lesen, als durch das Internet zu scrollen und irgendwie sich von TikTok-Video zu TikTok-Video zu hangeln. Und was ich dabei bemerke, ist so eine Art von, was ich als Glücksparadoxon beschreibe, nämlich, dass man, wenn man diesen sofortigen, komfortablen Dingen nachgibt, wie TikTok oder wie auf der Couch rumhängen, das, was unmittelbar angenehm und komfortabel ist, dass das auf lange Sicht irgendwie nicht so zufriedenstellt und glücklich macht. Danach, auch bei Fastfood, nicht? Am Anfang ist das lecker und irgendwie danach fühlt man sich, also ich tendenziell so ein bisschen eklig oder hat gleich wieder Hunger und so. Und hingegen, wenn man das Schwierige tut, wenn man ins Eisbad steigt, ist es erstmal unangenehm und dann kommt dieser lange Dopamineffekt. Ne? Ja. Über Stunden hinweg fühlst du dich besser. Genauso wie beim Joggen.
Ja.
Joggen ist eine halbe Stunde lang erstmal unangenehm. Und dann wird es ja auch besser. Aber dann fühlst du dich für den Rest des Tages wirklich besser. Und ähnlich ist es auch mit der Ernährung und im Grunde mit diesem ganzen Lebensstil. Wenn du erstmal ein wissenschaftliches, schwieriges Paper liest, wo du was Neues verstanden hast, natürlich ist das befriedigend am Ende des Tages.
Ja. Mir geht es genauso im Krafttraining. Ich will nichts Schweres heben.
Nee.
Also ich hab da keine innere Motivation zu, aber ich weiß, dass es mir gut tut und genau deshalb mache ich es auch. Also die Überwindung und sich aufraffen, hinfahren und dann wirklich hart arbeiten, dass ich weiß, dass es mein zukünftiges Ich wird es mir danken, dass ich es heute gemacht habe.
Genau, ja, ein Trick ist ja dann einfach zu denken, wenn du jetzt keine Lust hast, zu denken, okay, wie werde ich mich in einer Stunde fühlen mit dieser oder jener Handlung? Und dann, wenn du diese Frage stellst, dann ist leicht beantwortet, dass du eben nicht auf der Couch rumhängen willst und TikTok scrollst, sondern dass du wirklich ein bisschen Krafttraining oder so machst. Ich steige ja geradezu mit Krafttraining auch ein.
Genau, in den Keller.
So, ja, genau, genau. Na, weil es mir auch so irre schwer fällt. Ja. Ne? Und ich meine, anfangs ich dann immer so geschummelt habe und gerade zu diesem Schmerz ausweichen wollte, bis ich irgendwann mal auf den Gedanken kam, sag mal, Bas, du machst ja dieses Krafttraining letztlich, um deine Muskeln zu reizen, ja, um so einen gewissen Schmerz, zwischen Anführungsstrichen, zu spüren. Ja. Du willst diesen Widerstand eigentlich aufsuchen, nicht dich dagegen wehren.
Genau.
Ja, das war so ein, ich meine, für viele wahrscheinlich selbstverständlich, aber ja, für mich war das so ein bisschen so ein Aha-Moment.
Ja, ich habe die mentale Stärke nicht das Gute ist, ich bin mir dessen bewusst und deshalb gehe ich zu einem Personal Trainer, der genau darauf achtet, dass ich die Übung korrekt ausführe, dass ich wirklich bis zum Limit gehe, dass nicht mehr viel im Tank ist, wenn ich die Übung ausführe, weil nur dann der Reiz im Muskel gesetzt wird, stärker und größer zu werden.
Ja, Personal Trainer fände ich schon auch interessant. Was ich auch interessant finde mit Blick auf Training, weil ich wurschtel ja auch nur so in meinem Keller vor mich hin, ne? Oder ich gehe joggen, ich mache so ein bisschen diese Abwechslung zwischen Cardio und Krafttraining. Aber da steckt wenig System dahinter. Und was ich schon interessant fände, Peter Thier geht ein bisschen in diese Richtung, ist sozusagen basierend auf Evidenz zu gucken, ja, was ist denn wirklich wichtig mit Blick auf Longevity? Nicht nur, was die Muckis betrifft oder so, oder dich gut fühlen, sondern wirklich, was kannst du, welche Übungen sind jetzt am zielführendsten, damit du mit 70 nicht gebrechlich bist oder nach wie vor Treppen steigen kannst oder einen Koffer heben kannst, etc. Oder dein Enkelsohn hoffentlich.
Genau so. Ich sag's immer wieder, mein Training ist genau danach ausgerichtet. Ich gehe tief in die Hocke, um was Schweres hochzuheben, idealerweise ein Enkelkind oder einen Koffer, weil ich ja noch reisen möchte. Mhm. Ich möchte meinen Koffer ins Gepäckfach selber einbringen können. Deshalb mache ich viel über Kopfübungen, um auch meine Schultermuskulatur zu stärken.
Ja, die mache ich ja auch gerne.
Ja. Also. Genau. Und Griffstärke messe ich auch regelmäßig, habe ja auch ein Gerät. Und um genau das, was ein guter Proxy ist für Stärke und Kraft,
genau.
Was du brauchst im höheren Alter.
Ja.
Von daher ist es genau richtig, sich einmal Gedanken zu machen, was möchte ich denn noch in der Lage sein zu tun mit 80, 90, 100, vielleicht auch 110, und dann sein Leben entsprechend heute schon danach auszurichten, weil es wird nicht besser. Also wir verlieren ja Muskelmasse mit jedem Alter oder mit jedem Jahr, was wir leben. Und es sind 10% alle 10 Jahre grob. Aber da kann man gegensteuern.
Genau, das ist ja geradezu, es geht auch wieder in Richtung dieses Bild mit dem Triathleten. Die Muskeln und auch die, bis zu einem gewissen Grad damit zusammenhängt, die Knochen, die kannst du ja echt so gut trainieren. Dieses ganze Thema Sarkopenie, man spricht ja auch, weil die Muskelmasse als solche nicht das einzig Wichtige ist, sondern wie du sagst, die Kraft auch. Man spricht auch von Powerpenie und andere Begriffe, die diesen Verlust der Stärke halt auch sehr maßgeblich dann in den Blick rücken. Und ich gebe im Vitaminkompass auch sehr ausführlich auf dieses Thema ein. Auch so im Zusammenhang mit so Proteinsupplements. Ja. Viele Leute sagen, mittlerweile ist ja auch so, ich bin ja auch wirklich ein Proteinfan, aber mittlerweile ist so ein Proteinhype entstanden, dass ich im Buch ein bisschen darauf hinweisen möchte. Pass mal auf, Leute. Ja, Protein ist wichtig für die Muskeln. Wir brauchen eine gewisse Menge. Aber auch hier zeigen Meta-Analysen, ein gewisses Optimum liegt bei ungefähr 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein pro Tag. Und nicht unbedingt noch unbedingt so viel mehr. Du siehst dann eine Abschwächung der Muskelstärke. Warum nicht? Ein interessanter Aspekt bei alledem ist, dass deine Muskelstärke ja nicht nur von der Muskelmasse abhängt, sondern was man schnell so ein bisschen übersieht, ist, dass dein Muskel wird ja innerviert oder verschaltet von deinem Gehirn, von Nerven. Ja. Und diese Verschaltung, der Reichtum dieser Verschaltung, wie viele Verschaltungen da auf den Muskel treffen, um ihn zur Kontraktion zu bringen, scheint unheimlich wichtig zu sein für diese Stärke auch.
Absolut.
Und deine Nervenbahnen können natürlich auch altern. Und allzu viel Protein fördert auch wieder den Alterungsprozess. Also auch hier kommt es auf so ein Optimum an. Ich gehe sehr ausführlich im Buch darauf ein, weil ich es einfach auch so super spannende Themen finde, weißt du? Wie die Muskeln funktionieren. Ja. Und,
Ja. Absolut. Also wir werden uns auf jeden Fall nochmal unterhalten, bevor dein Buch veröffentlicht wird. Und dann gehen wir ein bisschen tiefer in den Vitaminkompass ein. Mhm. Ich schließe eigentlich immer ganz gerne mit den drei Tipps. Du weißt, dass du warst bis jetzt das dritte Mal da, die du unseren Hörern mitgibst. Aber vielleicht wandeln wir es heute mal ab. Und ich möchte dich fragen, wie kannst du dir eine neue Normalität vorstellen? Nicht extrem, nicht in Richtung Biohacking, freaky, sondern sehr alltagstauglich, die uns alle als Gesellschaft gesünder länger leben lässt.
Ja, so in Kürze glaube ich, diese Realisierung, dass wir eine sehr, sehr artifizielle Gesellschaft gebaut haben, rund um Komfort. Und vielleicht auch die Realisierung, dass Industrien von dieser Nicht-Normalisierung, dieser Abweichung dieses natürlichen Lebensstils, dieses Paleo-Lebensstils, wenn man so will, profitieren. Eine ganze Fast-Food-Industrie, die davon profitiert, bei Kindern schon. Haribo und andere Lebensmittel, schon allein das Wort, das als normal darzustellen. Und ich glaube, einfach nur diese Realisierung, dass ein Stück dieser natürlichen Lebensweise, wo Licht nach draußen gehen, im Licht sein, sich bewegen, natürliches Essen, frische Lebensmittel direkt aus der Natur, wo die Industrie nicht Hand angelegt hat, die Erfahrung von all diesen Reizen, die es in der Natur gibt, wie nicht nur Licht, sondern eben auch Kälte und Hitze und so weiter. Eigentlich ist das ja normal. Und einfach nur darauf hinzuweisen, dass wenn es einem irgendwie gelingen könnte, das, was eigentlich normal, natürlich ist, wieder so ein bisschen in diese hochgradig artifizielle Welt zu integrieren, ich glaube, das wäre schon echt eine Menge.
Tolles Schlusswort, Bas. Ich danke dir ganz herzlich. Ja. Für deinen erneuten Besuch. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Ich hätte noch 2 Stunden mit dir reden können, aber machen wir zu einer anderen Gelegenheit nochmal und zeichnen das Ganze auf, damit alle was davon haben. Vielen Dank für das, was du tust, für deinen Einsatz, auch für das Lob des Unbequemen. Ich finde, es ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft, die Menschen zum Denken anregen soll. Deine ganzen Kompasse, ohne sie alle aufzuführen, sind sehr, sehr wertvoll und geben den Menschen wirklich Leitlinien und Strukturen, ja, um selber in die Selbstwirksamkeit zu kommen und sich selbst zu helfen. Und ich weiß das aus dem eigenen Bekanntenkreis, große Fans von dir. Und du weißt nicht, wie viele Menschen du damit erreichst. Und von daher für alle stellvertretend vielen Dank.
Danke, Heidi.
Die Fakten der Folge.
Prävention muss viel früher beginnen, als wir denken. Viele altersbedingte Veränderungen entstehen Jahrzehnte vorher, lange bevor wir sie spüren. Wer frühzeitig auf Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressmanagement setzt, kann den Alterungsprozess aktiv beeinflussen, statt nur reagieren. Wissenschaft wirkt erst, wenn wir sie auf unser eigenes Leben übertragen. Studien sind das eine, die Umsetzung im Alltag das andere. Bas zeigt, warum Selbstwirksamkeit entscheidend ist. Wissen verändert erst dann etwas, wenn wir es ausprobieren, anpassen und in Routinen verwandeln. Unbequeme Entscheidungen zahlen sich langfristig aus. Viele wirkungsvolle Strategien für Gesundheit und Langlebigkeit sind nicht die bequemsten. Aber genau darin liegt ihr Potenzial. Ob Training, Fasten, Schlafhygiene oder Diagnostik. Das, was kurzfristig Überwindung kostet, zahlt sich langfristig am stärksten aus. Das war die letzte Folge von Mission Gesundheit für dieses Jahr. Aber halt, jetzt nicht abschalten, es kommt ja noch wie immer mein Random Reminder. Wie jedes neue Jahr Veränderung mit sich bringt, so auch hier bei Mission Gesundheit. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ceramtec bedanken. Sie haben diesen Podcast von Beginn an begleitet, unterstützt und damit ermöglicht. Ab dem kommenden Jahr werde ich Mission Gesundheit eigenständig weiterführen und selbst produzieren. Und auch dafür bin ich unglaublich dankbar und voller Vorfreude. Also, vielen, vielen Dank an Ceramtec für die Unterstützung all diese Jahre. Und natürlich an euch fürs Zuhören, dranbleiben und mitgestalten. Ich freue mich riesig drauf, wenn wir uns im nächsten Jahr wiederhören. Denn wir haben 2026 einiges vor, wie ihr gehört habt. Und vielleicht erwartet euch zu Beginn des neuen Jahres ja sogar noch eine kleine Überraschung. Mehr verrate ich noch nicht. Also bleibt dran und bis bald bei Mission Gesundheit.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, eine Umarmung beruhigt dein Nervensystem. An Weihnachten sehen viele von uns endlich wieder ihre Familien und ich habe dafür einen kleinen, aber wissenschaftlich richtig starken Hack. Umarmt euch, denn Umarmung und echte Nähe tun dem Körper nachweislich gut. Eine herzliche Umarmung oder eine liebevolle Berührung lässt den Körper Oxytocin ausschütten, also das Bindungs- und Beruhigungshormon. Es senkt Stress, entspannt das Nervensystem, stabilisiert sogar den Blutdruck und gibt uns das Gefühl von: Ich bin sicher, ich bin nicht allein, mir geht es gut. Und falls du Weihnachten nicht mit deiner Familie verbringst, schau mal in deinem Umfeld, bei Freunden, Nachbarn, Kollegen oder sogar deinem Haustier. Also mein Random Reminder heute, eine Umarmung beruhigt dein Nervensystem. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen.